Der Bote im Ohr. Der Podcast für Großborstel. Der Innenraum der Kirche St. Peter im Schrödersweg 1 ist der größte Treffpunkt für Großborstlerinnen und Großborstler. Und das ganz gleich, ob die Mitglieder der evangelisch-lutherischen Gemeinde sind oder auch nicht. Denn neben dem christlichen Gemeindeleben findet in der Kirche allerlei zutiefst Weltliches statt. Musik- und Chorkonzerte, Veranstaltungen der Stadtteilinitiativen, Vereine und des Bezirksamts. Begegnung ermöglichen, das gehört zum Konzept von St. Peter. Auch und gerade in Zeiten, in denen die Relevanz von Kirche schon lange nicht mehr selbstverständlich ist. In diesem Podcast sind unsere Gäste Pastor Jens-Uwe Jürgensen und der Vorstand des Kirchengemeinderats Professor Dr. Hans-Wilhelm Pau, kurz Havi Pau genannt. Wir haben uns in diesem Podcast übrigens geduzt, weil wir uns schon länger kennen. Bei einem Rundgang über das Kirchengelände und einer Besichtigung des Kirchenraums haben wir uns unter anderem über unterschätzte Architektur und einen beschädigten Turm, über soziales Engagement und Jugendarbeit, über einen uralten Baum und neue Wege der Gemeinden unterhalten. Und als Zugabe dieser Ausgabe des Boten im Ohr gibt's noch ein besonderes Märchen zu hören. Nicht nur für Kinder. So, ich stehe jetzt mit dem Pastor und dem Vorsitzenden des Gemeinderats vor der großen Eiche. Wir sind schon auf dem Gelände.
Ja, es ist tatsächlich die älteste Eiche, nicht nur, sondern der älteste Baum hier im Stadtteil. Soweit ich weiß, deutlich über 250 Jahre alt. Diese alte, schräge Eiche, die, glaube ich, fast jedes Kind hier kennt. Viele Kinder versuchen ja auch raufzuklettern, so weit, bis sie dann doch zu schräg wird, ist Teil einer alten Ackereinfassung. Also das, was man jetzt nicht sehen kann, aber hören kann, kann man es auch nicht. Es ist eine Linie mit alten Eichen, die weiteren sind auch über 200 Jahre alt. Und es ist Teil einer alten Ackereinfassung gewesen. Lang, lange eben ist es her, ne?
Ja. Wunderschöner Baum. Also wer es noch nicht gesehen hat, ja, gerne angucken.
Und nicht nur ein wunderschöner Baum, sondern auch eine Heimat für manche Tiere. Und so ist es tatsächlich, dass in den letzten Jahren hier regelmäßig eine Spechtfamilie gebrütet hat und auch reichlich Junge nachgezogen hat. Und man hört den schallenden Ruf der Spechte, die hört man immer im Gemeindehaus, und das ist irgendwas ganz besonders Schönes.
Ja, stimmt.
Sieht sie dann in dem Loch da oben verschwinden beziehungsweise rausgucken. Also irgendwas, was hier sozusagen zur St. Peter-Familie dazugehört.
Ich tippe auf einen Buntspecht.
Buntspecht, ja.
Den gewöhnlichen Buntspecht. Ja, okay. Lasst uns mal kurz hier rüber gucken. Also auf der linken Seite haben wir jetzt das neue Gemeindehaus.
Mhm. Gemeindehaus, genau.
Der viel ältere Teil ist da, wo die Kita drin ist.
Ja.
Der ist zwischen einem Wohnhaus, das aus zur Kirche gehört. Das ist Teil...
Nein, das ist privat. Da haben wir einen Teil verkauft, um das neue Gemeindehaus bauen zu können. Also die Gemeinde war nicht mehr in der Lage, irgendwie sonst noch was zu finanzieren. Ich kann vielleicht ganz kurz zur chronologischen Abfolge der Gebäude kurz was
sagen.
Sehr
gerne.
Die Keimzelle ist der alte Gemeindesaal, der alte Högerbau von 1932. Das war die Keimzelle. Vorher hatte man hier in dem Stadtteil auch schon Gottesdienste, die wurden in der Schule abgehalten. Und dann 1932 diesen Gemeindesaal. Der wurde quasi wie auch eine Kirche, wie ein kleines Kirchlein genutzt.
Sieht ja auch so aus, hat ja auch die Kirchenfenster, also bunte Fenster.
Genau, so ein Sponsoring damaliger Zeit mit den Familienwappen, aber auch biblischen Motiven. Sogar eine jüdische Familie hat sich da auch eben auch verewigt. Borstler wissen das zum Teil. Und dann gab es in den 50er Jahren, Anfang der 50er, einen Anbau. Der steht auch noch. Und in den 60er Jahren gab es einen, der ist aber abgerissen. Dafür ist eben der Neubau da. So, und dann im Zuge der Flüchtlinge, die hier nach dem Zweiten Weltkrieg in den Stadtteil kamen, war einfach die Erfordernis sehr groß, einen Kirchbau zu errichten, der eben mehr Leute fasst.
Also wir reden, wenn ich dich kurz unterbrechen darf, gerne, von bis zu 22.000 Menschen, die in Großborstel gelebt haben.
Ja.
Das ist der Hintergrund.
Ja, ganz klar. Nach einem Wettbewerb hat dann einen Entwurf des Architekten Andersen das Rennen gemacht und das ist eben die Kirche St. Peter. Die Namensgebung schließt an dem Namen des alten Saales. Der alte Saal hieß Christus über den Wogen. So richtig 30er Jahre des letzten Jahrhunderts, Christus über den Wogen. Und die biblische Geschichte erzählt eben auch als zweite Hauptfigur neben Jesus von Petrus. Und dann war klar, die Kirche sollte doch bitte St. Peter heißen.
Aber du hast, Entschuldigung, Harvey.
Vielleicht sollte man noch dazu sagen, also dieser Saal da drüben, den von Höger gebauten Saal, der ist tatsächlich als Kirchengebäude lange Zeit benutzt worden, bevor dann überhaupt die Idee für diese Kirche aufkam. Und es gab von Höger einen Entwurf für eine monumentale Kirche, die hier entstehen sollte. Gibt es auch Zeichnungen dazu, die aber Gott sei Dank nicht zur Ausführung kamen, weil es wirklich auch zumindest unserem heutigen Zeitgeschmack nicht mehr entsprechen würde. Aber dann kam, Gott sei Dank, dann kam unsere heutige Kirche mit dem modernen und luftigen Bau dann eben von Andersen.
Das heißt, das ist kein Fritz-Höger-Entwurf, die
Nein.
Kirche?
Nein.
Nein.
Das ist von einem sehr bedeutenden norddeutschen Kirchenarchitekten, der viele andere Gebäude gebaut hat, viele andere, du weißt es genauer, welche alle das sind.
Ja, bis rauf nach Flensburg oder Kiel, Molfsee, in der Nähe von Molfsee.
Genau. Und wir sind immer stolz drauf, dass bei Wikipedia steht, dass diese Kirche der schönste und vollendetste Bau von Andersen geworden ist.
Ja.
Darauf sind wir sehr stolz.
Da ist was dran. Wir gehen ja gleich rein. Wenn wir uns rechts rumdrehen, wir gehen mal direkt drauf zu. Der Turm ist ja getrennt vom Hauptgebäude. Ich weiß nicht, ob man das so sagt, aber der steht alleine. Oben sind Glocken, die am Anfang nicht drin waren. Da waren vorher aus einer Bochumer Schmiede, glaube ich, viel größere Glocken drin. Die haben den Turm aber schon damals ziemlich beschädigt. Jetzt sind kleinere drin, aber trotzdem ist der Turm beschädigt. Erzählt mal bitte, wie der Zustand ist.
Die Statik ist in Ordnung. Das ist schon mal für mich das Wichtigste. Sonst würden wir auch hier nicht läuten. Aber die Ornamentik, also diese Wabenmuster aus Beton, die machen uns große Sorgen. Die sind mit Stahlteilen vernadelt in den Turm hinein. Und wenn der Beton mit der Zeit eben doch Sauerstoff reinlässt zu dem Metall, naja, dann rostet es schlichtweg. Okay. Und das haben ganz viele Gebäude, dieses Problem der Gebäude der 60er Jahre. Also wir sind jetzt hier, Baujahr ist 59, aber es ist ja ähnlich. Und das schafft eben Probleme, sodass diese Ornamentik sich lösen könnte. Teile haben sich auch mal gelöst, wir haben aber auch nachgeholfen. Wie beim Zahnarzt, wenn mal geprüft wird, ob alles noch stimmt. Und seitdem, Harvey, da kannst du noch mehr sagen.
Ja, es ist richtig, dass auch damals bei den ersten Glocken, was vorhin erwähnt wurde, dass da Risse entstanden sind. Diese Risse sind aber fachgerecht verkittet worden oder versorgt worden, sodass also die Statik des Turms nicht gelitten hat. Der Turm wird nicht zusammenfallen. Aber die Ornamente vorne, die können runterfallen, noch nicht mal die großen Teile, sondern eher die kleinen Teile. Es kann also vom Turm runter bröseln. Und weil tatsächlich nicht das Geld da ist, um diesen Turm denkmalschutzgerecht wieder aufzubereiten, haben wir jetzt diesen Bauzaun um den Turm gestellt, damit auch kleine Brösel, die oben herunterfallen, keinen Menschen verletzen. Und dieser Bauzaun ist in der Zwischenzeit zu einem Dauerzaun geworden. Und wir haben den Zaun sogar gekauft, sodass das im Augenblick unsere Lösung ist. Der Zaun soll natürlich noch ein bisschen verschönt werden, indem wir dort Bilder dranhängen und so weiter, aber das ist alles in Arbeit. Einem Vorgänger dieses Zauns hatten wir bereits Bilder und Motive angehängt, aber wie gesagt, das haben wir uns jetzt vorgenommen, das wieder zu verschönen. Also so wollen wir ein kleines bisschen aus einer Not eine Tugend machen.
Ja, wir reden nachher nochmal über das liebe Geld, was sehr benötigt wird. Mhm. Aber ich denke, wir können mal rein in die Kirche gehen.
Ja.
Ist denn die Kirche soweit okay oder gibt es da auch Schäden?
Also es gibt kleinere Schäden drin, die aber die Statik in keiner Weise beeinträchtigen. Wir haben ein Architekturbüro damit beauftragt, diese Schäden aufzunehmen. Insbesondere was die Glasfenster hinten anbetrifft, die ja ein besonderer Schmuck dieser Kirche sind. Und diese Glasfenster sind völlig in Ordnung. Das ist ein spezielles, sehr dickes Glas, was früher sehr häufig für irgendwelche Kirchenornamentik benutzt wurde. Allerdings ist es so, dass zwischen diesen Glaselementen an einigen Stellen bei Starkregen ein bisschen oder bei Sturm drauf ein bisschen Wasser durchkommen kann, so dass auch außen dann auch kleine Betonbröcke weggeplatzt sind, so dass auf die Dauer muss an den Fenstern etwas geschehen. Aber die sind nun so, dass man das nicht einfach nach Schema F sozusagen sanieren kann, sondern da, die müssen tatsächlich denkmalschutzgerecht aufgearbeitet werden. Und da ist der Denkmalschutz sehr dahinterher, dass wir das auch ordentlich machen. Und wir sind bis jetzt über, oder Denkmalschutz und auch die entsprechenden, die es reparieren sollen, sind über eine Aufnahme der Schäden bis jetzt nicht hinausgekommen. Das wird sich aber in nächster Zeit, wird sich da was tun.
Was sind die Besonderheiten? Also oben auf der Empore haben wir noch eine Orgel.
Ja, also das Kruzifix ist von Fritz Flehr, die Fenster von Wallner. Das ist eine Kombination, die man in Hamburg häufiger auch findet, auch in den Wohldörfern zum Beispiel. Und Fritz Flehr hat häufiger Bronzearbeiten in Hamburg gemacht. Und wir haben ein ganz wunderbares Kruzifix hier in der Sakristei. Das können kaum Leute sehen, weil man ja nicht so einfach in die Sakristei sonst kommt. Das ist ein ganz kleines, tolles Kreuz. Und dieses Kreuz hier von Flehr zeigt einen Gesichtsausdruck, Jesu, der eher ruhend freundlich ist, also ganz entspannt, könnte man sich ja auch anders vorstellen. Und wer sonst noch Arbeiten mal von Flehr sehen will, muss zum Klosterstern zum Beispiel gehen, da gibt es die Hochzeitstür an St. Nikolai oder die Kanzeleinfassung in St. Nikolai ist auch Fritz Flehr oder Paul Gerhardt in Winterhude hat auch Flehrarbeiten. Und wir haben hier wirklich was sehr Schönes, finde ich.
Und dazu muss man sagen, von ihm steht in Hamburg auch einiges im öffentlichen Raum. Die meisten kennen das gar nicht. Wenn man mit dem Fahrrad an der Alster von der Außenalster zur Binnenalster hinfährt, da in diesem etwas abgeschiedenen Winkel zwischen den beiden Brücken, da steht ein Knabe mit einer Möwe in der Hand. Ein an sich sehr bedeutendes Werk, was aber leider, weil an der Stelle so viel, naja, auch Unrat rumliegt und Vandalismus getrieben wird, stark verunreinigt ist, aber es ist ein sehr, sehr schönes Werk auch. Also Fritz Flehr ist im Hamburger Stadtgebiet durchaus häufig präsent.
Also, ja. Mir fällt noch was ein zu den Kirchenfenstern. Wenn man rein, wenn man reinkommt, ist vorne rechts das Taufbecken und drumherum sehr aufwendig diese Kirchenfenster mit den Namen der Jünger Jesu und da würde ich mal auffordern, wer das jetzt hier hört, demnächst einmal in die Kirche zu gehen und einmal durchzubuchstabieren. Die Buchstaben sind immer in unterschiedlicher Reihenfolge angesetzt. Da muss man zusammensetzen, welcher Name das wohl ist. Und die Besonderheit ist, dass einer der 12 Namen falsch geschrieben ist.
Oha.
Und das Rätsel löse ich jetzt nicht auf.
Super.
Das muss man also dann selbst mal herausfinden. Und mich beeindruckt sehr, dass man nach Eröffnung der Kirche gesagt hat, ach komm, wir lassen 5 gerade sein, wir lassen das jetzt so.
Ja.
Also die Kirche ist gerade auch hier in diesem Künstlerischen damit behaftet, dass hier was nicht stimmt. Und ich finde, das ist eine entspannte Haltung, die mir eigentlich ganz gut gefällt, auch theologisch ganz gut gefällt. Also es geht nicht um Perfektionismus, es kann mal was passieren, dass da irgendwie ein Fehler unterläuft und dann lässt man es so. Vielleicht ist es auch einfach norddeutsches Naturell, ich weiß es nicht. Könnte auch sein.
Ich sehe auf jeden Fall meinen zweiten Vornamen oben links. Und der stimmt, Johannes. Das ist
Johannes stimmt, genau. Und ich bin die dänische Variante mit Jens.
Ja, das, stimmt, stimmt.
Genau.
Nur als kleinen Tipp, also man sollte mal die Anzahl der Buchstaben zählen bei den einzelnen Namen der Apostel. Aber das ist nur
du darfst nicht zu viel verraten.
Nein, 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 ich verrate nicht.
Wir machen ja noch zweimal Pubquiz in diesem Jahr. Und vielleicht nehmen wir die Frage mal auf, ob es jemand weiß, als eine, ich sag mal, 1-Million-Euro-Frage. Also wer es jetzt hört, der hat natürlich eine Chance, sich das tatsächlich anzugucken.
Sehr schön.
Auf jeden Fall.
Diese wunderschöne Orgel da oben, gibt es viele Orgelkonzerte? Es gibt, das weiß ich. Gibt es feste Zeiten, wo man Orgel hier hören kann?
Nein, das nicht. Es ist aber auch so, dass wir personell eben hier den Schwerpunkt bei der Jugendarbeit haben und weniger bei der Kirchenmusik. Das ist aber schon seit Jahrzehnten so. Die Orgel selbst ist gut, die Akustik ist sehr schön. Die hat den Namen Führerorgel. Ich finde, der Begriff Führer ist einfach sowas von verdorben, dass man das gar nicht so laut sagen kann. Aber da kann der Orgelbauer ja nichts dafür. Und die haben wir sehr schön gepflegt. Grundrenovierung ist vor 15 Jahren in etwa gewesen. Das ist alles in Ordnung. Und unser neuer Organist, Markus Neumüller, seit März erst dabei, schätzt das Instrument sehr. Und ja, nebenbei ist es das größte Instrument des Stadtteils. Ne? Ja. Ich glaube, das schießt den Vogel ab.
Ja. Ganz bestimmt. Und wir hatten in der Vergangenheit schon mal Konzerte hier, wo auch Wunschkonzerte stattfanden. Also wo ein Organist Wünsche angenommen hat und auf der Orgel alles Mögliche gespielt hat. Also nicht nur klassische Musik, sondern auch durchaus Popmusik. Und ich denke, das ist vielleicht ein ganz guter Tipp, das mal wieder aufzunehmen.
Ja, das sollte man mit unserem
jungen Organisten, der ist ja sehr selbst dem sehr zugetan, dass wir diese Idee jetzt wieder aufgreifen. Also vielleicht wird man in Kürze etwas Entsprechendes mal lesen können.
Ja, das ist toll.
Als Einladung.
Und wenn wir jetzt so drauf gucken, wir haben uns umgedreht, sieht man ja wieder auf der rechten und auf der linken Seite wunderschöne Fenster. Also diese Kirche hat was, würde ich mal sagen. Auch mal abgesehen von der wunderschönen Holzdecke. Ich finde, sie ist unterschätzt, vielleicht sogar ein wenig.
Das denke ich auch. Sie hat wirklich eine tolle Eleganz. Die großen Fenster, das sind alles florale Muster, die so an paradiesische Zeiten erinnern. Oder ich weiß nicht, da kann jeder sich selbst noch was vor, so Schlingen pflanzen. Und interessant finde ich bei der Konstruktion ist, dass der First in der Mitte immer dieselbe Höhe hat, von der Orgel bis zum Altar. Aber die Seitenwände fallen eben ab. Dadurch hat man das Gefühl, der Bau steige auf, tut er aber gar nicht. Er ist in der Mitte immer gleich hoch.
Ja, es ist wirklich wie eine optische Täuschung.
Ja, und dadurch wirkt es, und die Holzdecke ist eben auch schön, eigentlich auch wie ein umgedrehtes Kirchenschiff oder so. Also,
Lampen gefallen mir übrigens auch.
Die sind von Lampenprediger, die sind wirklich von der Stange mal gekauft.
Wirklich, ja.
Der Name war wahrscheinlich passend.
Nun, ich habe das schon im Vorspann gesagt, in dieser Kirche, ich glaube, das kann man sagen, der größte Veranstaltungsort in Großborstel, finden ja alle möglichen Treffen statt. Nicht nur im Rahmen der Kirche, sondern vom Kommunalverein. Der Bezirk macht hier Vorträge und so weiter und so weiter. Was würde denn passieren, wenn es diesen Raum nicht mehr gäbe? Also für mich ist das unvorstellbar. Und ihr stellt diese Räume zur Verfügung.
Ja, aus voller Überzeugung. Wir brauchen einen Treffpunkt hier in Großborstel und finden das ja schön, dass andere auch dann hier reinkommen mögen für verschiedene Sachen einfach.
Ich habe eigentlich immer gesagt, diese Kirche ist eine Stätte der Begegnung. Und eine solche, denke ich, sollte sie auch bleiben. Denn nur für den Gottesdienst die Kirche zu betreiben, Gottesdienst am Sonntag, das ist einfach dann zu wenig für einen so großen Raum, auch vom Wirtschaftlichen den zu unterhalten und so weiter. Also insofern finde ich es sehr, sehr gut, dass wir in Großborstel so eine zentrale Stelle haben, zu der wir auch zu vielen Veranstaltungen einladen und uns immer wieder freuen, wenn wir da eine volle Kirche sehen. Für mich war das eins der tollsten Erlebnisse oder mit die tollsten Erlebnisse sind, wenn Kinderchöre singen und dann Oma und Opa und Tanten und Onkels und Eltern natürlich dann mitkommen. Und wir hatten einmal, das ist jetzt mittlerweile schon eine kleine Weile her, verschiedene Kitas, die hier in der Kirche gesungen haben. Ich glaube, so voll war die Kirche noch selten, außer am letzten Heiligabend.
Heiligabend
war viel los, Es war einfach eine tolle, tolle Stimmung und die Kinder haben keineswegs fromme Lieder gesungen, sondern Hamburg-Lieder. Bis hin zu Hamburg, meine Perle.
Ja,
Perle.
Ja, Hamburger Fährmaster. Da war große Stimmung hier.
Ja, schön. Es ist leider so, dass zu Weihnachten die Kirchen ja noch voll sind, aber ansonsten sind sie halt eher leer. Ich rede von Mitgliederschwund. Wir haben jetzt mal angedeutet, was ist wir reden jetzt gar nicht über die Heizkosten, wenn Veranstaltungen sind hier, aber angedeutet, der Turm muss renoviert werden, hier gibt's kleinere Sachen, es muss alles unterhalten werden. Wie sieht denn die Zukunft aus mit diesen schwindenden Mitgliedern? Also es muss ja irgendwo herkommen. Was habt ihr für Ideen? Sollen wir mal über eine Stiftung reden? zum Beispiel.
Ja, also immer gerne. Naja, also wenn man bei den Turmkosten reden wir von sechsstelligen Beträgen. Bei den Unterhaltskosten hier dieses Gebäudes im Jahr fünfstellige Beträge. Das ist schon sehr erheblich und bringt uns auch mit an die Grenze. Bislang geht es. Mitgliederschwund ist so stark, dass in den letzten 4 Jahren in Hamburg 10-11% der Mitglieder abhanden gekommen sind. Dann kann man ja schnell weiterrechnen. Also das ist dann dramatisch, ganz bestimmt. Es gibt eine Stiftung innerhalb unseres Haushaltes für die Gebäude. Da also so etwas besteht schon, den alten Gemeindesaal, den Högerbau dort zu unterhalten und hier das Kirchengebäude. Und wir haben das Glück, dass wir eine weitere Stiftung haben, die ist aber für Kinder- und Jugendarbeit im Stadtteil oder kirchliche Kinder- und Jugendarbeit im Stadtteil gewidmet. Das ist die Gisela Müller Stiftung, ehemalige Kinderärztin in der Frustbergstraße. Also ja, Ideen, dafür sind wir immer offen. Klar, weil da drückt uns auch der Schuh. Wie kriegen wir eine Finanzierung gesichert über die nächsten 10, 20 Jahre?
Also wir haben noch eins dazu, was doch uns auch sehr, sehr unterstützt. Das ist unser Freundeskreis. Freundeskreis heißt, es müssen nicht unbedingt Kirchenmitglieder zu sein oder wie wir sagen, Gemeindeglieder, sondern es können auch durchaus Leute sein, die die Kirche hier im Zentrum von Großborstel gut finden, aber selbst nicht in der Kirche sind. Und da sind etliche auch in diesem Freundeskreis drin und zahlen da jährlich einen bestimmten Betrag ein, sodass wir auch dort über niedrige fünfstellige Summen verfügen, die unter anderem auch zum Erhalt der Kirche eingesetzt werden. Da kann man dann bestimmen, wenn man in den Freundeskreis reingeht, wofür dann die dort gespendeten Mittel verwendet werden sollen. Beispielsweise für die Kita, für die Jugendarbeit, für Seniorenarbeit, für die allgemeine diakonische Arbeit hier im Stadtteil, aber auch natürlich für den Erhalt der Kirchengebäude. Das ist etwas, was sicher besteht und wo wir auch großen Nutzen davon haben. Außerdem haben wir was Neues. Und zwar, wir gehen ja auch mit der Zeit. Allerdings ist es, ja, wir müssen es noch deutlich schöner und mehr verbreiten. Man kann nämlich neuerdings für St. Peter auch spenden, digital, indem man einen bestimmten QR-Code aufruft, den wir in der Kirche bis jetzt noch viel zu bescheiden ausgehängt haben. Und wenn man darauf den einscannt, dann kommt man automatisch auf eine Seite, wo man spenden kann. Und zwar ziemlich problemlos. Und das wollen wir jetzt weiter ausbauen. Wie gesagt, es existiert schon. Also für diejenigen, die sich da mal genauer in der Kirche umgucken können, sehen die das an einigen Stellen, aber es muss noch deutlich mehr in den Vordergrund treten.
Ja, jetzt ist es ja so, wir haben über den Wert des öffentlichen Raums gesprochen, den die Kirche hat. Natürlich gibt es christliche Veranstaltungen für Christen in Großborstel und Umgebung. Ich sage es deswegen, weil wir ja, wenn wir über Stiftungen reden oder mögliche Aktionen, Geld zu generieren für Sachen, will der Spender und die Spenderin entgegenwerten. Und ihr habt ja noch viel mehr zu bieten. Es gibt eine Kita zum Beispiel. Und lasst uns doch mal über die Jugendarbeit reden.
Ja, in der Jugendarbeit kommen für die 4 Gemeinden, die hier zusammenarbeiten, der Alsterbund, kommen hier die Jugendlichen zusammen. Es gibt einen organisierenden Ausschuss erstmal dafür. Es gibt die Freizeiten im Sommer. Also zuletzt war es ein Segeltörn auf der Ostsee mit einem Zweimaster. Es waren Freizeiten, Kinderzeltlager. Es sind, man kann hier zum, früher hieß es Jugendgruppenleiter oder Jugendgruppenleiterin zum Thema ausgebildet werden. Da gibt es Kurse. Freizeitgestaltung, miteinander was machen. Also es bildet ein bisschen das ab, was es auch in anderen Bereichen der Gemeinde gibt. Das geht immer um Gemeinschaft und miteinander Dinge in Gang setzen.
Ja.
Ja. In Kooperation jetzt auch jetzt im 3. Jahr sind wir mit dem Freiwilligen Ökologischen Jahr auch dabei.
Genau.
Das ist natürlich nochmal wieder eine schöne Akzentuierung, dass wir als eine Gemeinde, die Öko-Fair sich versteht, ebenso eine Stelle hier eben auch zusammen mit der Stadt bereithält. Das ist ganz wichtig. Ja, das ist das für Jugendliche einfach hier.
Jens Friedrich.
Ja. Unser Diakon für Jugendarbeit. Diakon,
der für die Jugendarbeit.
Der Dienstälteste mittlerweile, seit 99 dabei.
Ja. Und wir haben oben einen Raum, nicht? Ein Raum für die Jugendarbeit. Mit einem Billardtisch und so weiter.
Ich war beim Plätzchenbacken.
Okay.
Es gibt ja vielfältige Aktivitäten.
Ja,
wie viele Ehrenamtliche gibt es denn?
Oh, das würde ich sagen. Na, nun muss man genau definieren, wer ist ehrenamtlich? Wo fängt es an, wo hört es auf? Also sind Chormitglieder schon Ehrenamtliche, die, ja, tun sie ja, sie verschönern die Gottesdienste. Dann kommen wir insgesamt auf bestimmt über 100, 120 in etwa, wenn wir einladen. Wir wollen auch wieder im Mai, ist es jetzt, wollen wir ein kleines Fest mal machen und alle mal wieder zusammentrommeln und das Gläschen in die Hand nehmen und dann mal miteinander wieder feiern, damit man sich auch untereinander sieht. Ne? Jeder und jeder ist ja so für einen bestimmten Bereich und man sieht man die anderen nicht. Außer bei uns Martinsmarkt, der ist ja nun auch größer und größer geworden mit dem Laternenumzug und
ins
Neubaugebiet und so, all diese Sachen. Weihnachten jetzt eben ist auch noch, aber
Stadtteilfest
auch, ja, es gibt ja eine Menge Feste auch, wo ihr beteiligt seid. Mhm. Welche Hoffnungen gibt es denn in Richtung Mitgliederzuwachs Richtung Tabenbeker Ufer und Petersen Park?
Also ich sehe das so, dass durchaus ein Interesse besteht, insbesondere drüben auf der anderen Seite der Tabenbeck, also Tabenbeker Ufer. Da gibt es jede Menge junge Familien, die, was ich ganz, ganz toll finde, eine Initiative drüben gebildet haben, einen Kinderchor zu gründen. Und dieser Kinderchor hatte keine räumliche Heimat. Da wurden wir gefragt, ob wir nicht Räume zur Verfügung stellen könnten. Und seit dieser Zeit ist dieser Kirchenchor, der probt bei uns in dem Gemeindesaal und wird reichlich frequentiert. Da ist also wirklich, da kommen viele, viele Kinder hin. Und da die Chorleiterin jetzt wegzieht und irgendwo anders ihren Lebensmittelpunkt hat, hat sich eine neue Chorleitung herausgebildet, die eben auch unserer Gemeinde sehr nahe steht, sodass die Kinder weiter bei uns hier proben können und sollen. Und wir versuchen ihnen auch hier in der Kirche eine Heimat zu bieten. Mhm. Das heißt also nicht, dass alle sofort einkassiert werden sozusagen, aber
genau. Und es sind nicht nur 20 Kinder oder so, es sind über 50. Und das ist eine ganze Menge, Woche für Woche. Ja, da merkt man wirklich, dass der Stadtteil hier auch jünger und jünger wird.
Das
ist ja auch wirklich wunderbar.
Ja.
Natürlich haben alle Gemeinden in Hamburg über die letzten 5 Jahre da etwa 10% verloren, aber wir sind in etwa gleich geblieben, dadurch, dass das Tabenbecker Ufer dazugekommen ist. Und der Petersenpark, der wird sicherlich, das bringt ja nicht unmittelbar, ist nicht 1:1 umrechenbar in Gemeindeglieder, aber zumindest ist dadurch bei uns ein bisschen diese Negativentwicklung, verzögert.
Verzögert ist sie,
ja
das denke ich auch.
Es ist ein gutes Beispiel, finde ich, als Kirche für einen Mittelpunkt in der Gemeinde mit vielen Aktivitäten.
Ja. Also ich finde, man kann nach wie vor dafür werben, für eine Ortsgemeinde. So viele Aktivitäten hier in Hamburg hat man so, dass man quer durch die Stadt irgendwo hinfahren muss und wir sind einfach vor Ort. Und finde ich, wir haben schöne Angebote und das kann man auch nutzen. Also umtriebig sind viele, viele Leute, aber man kann doch vor Ort hier direkt schon was finden. Oder selbst eine Initiative gründen. Wir sind hier im Gemeinderat immer offen auch für neue Ideen und haben hier Räumlichkeiten dann zur Verfügung.
Ne? Ihr müsst vielleicht das alles ein bisschen bekannter machen. Wie gesagt, der QR-Code braucht noch Werbung.
Ja, der braucht dringend Werbung.
Was ist denn mit einer Fundraising-Aktion für den Turm? Habt ihr mal was probiert? Also ich sag mal, man kann diese Rauten erstehen. Wäre das eine Möglichkeit noch oder ist es too much, zu viel?
Das Problem dabei ist, dass ja der Denkmalschutz eine Riesenrolle spielt und man glaubt es nicht. Auf dieser Kirche ist nach wie vor sozusagen ein Copyright drauf oder so etwas Ähnliches.
Mhm.
Also die Kirche wurde von Otto Andersen geplant und gebaut. Es existieren noch seine Töchter, die sozusagen nur ein Recht auf die Kirche haben und die dann, wenn es dann tatsächlich so würde, dann auch einen Einspruch einlegen könnten, wenn wir dort die Rauten vereinfachen oder etwas anders machen. Und nun gab es in der Vergangenheit mehrere verschiedene Modelle, was man machen könnte. also die Rauten ganz runternehmen und sie nur malerisch andeuten und so weiter, das gibt es alles, aber da ist eben der Denkmalschutz noch sehr uns dazwischen.
Aber vielleicht kann man sie ja symbolisch erstehen.
Ja, ja.
Ja, das wäre eine Idee. Finde ich gut.
Ja, gut, also eben fiel das Wort Alsterbund.
Ich habe den Schlüssel gleich. Ja.
Das ist ja auch ein Konstrukt, geschaffen aus der Erkenntnis, dass es immer weniger Mitglieder gibt und sich die Kirchen zusammenschließen müssen. Ist das richtig so?
Genau. Wir bilden eine sogenannte Region, heißt das dann bei uns. Eine Region. Und da haben wir jetzt Schwerpunktsetzungen seit einigen Jahren schon. Also hier eben, wie schon jetzt gesagt, die Jugendarbeit. Andere haben als Schwerpunkt die Kirchenmusik oder die Popularkirchenmusik gibt es auch als Schwerpunkt. Oder die Seniorenarbeit, Leben im Alter heißt das bei uns. Und so teilen wir uns ein bisschen die Schwerpunkte auf und arbeiten mittlerweile, der Kooperationsvertrag, der besteht schon seit 2006, ja nun schon jahrelang zusammen.
Und wer gehört denn dazu? Wer ist das?
Ach so, ja, das ist einmal die Paul-Gerhardt-Gemeinde in Winterhude am Bramkamp, da im Stadtpark. Dann ist es in der Bebelallee die Martin-Luther-Gemeinde in Alsterdorf und in der Martini-Straße St. Martinus, die Eppendorfer Gemeinde. So, und die zusammen, weil das eben an der Alster gelegen ist, bilden den Alsterbund. Ja, und die Zusammenarbeit wird jetzt in dieser Zeit immer weiter gesteigert und gesteigert. Das Pfarrteam arbeitet eben auch eng zusammen, es sind jetzt 6 Personen. Und es zeichnet sich aber ab, dass es da Kürzungen geben wird, im Jahr 2025 schon und 2026. Und da müssen wir jetzt Ideen entwickeln, tun wir auch. Sogar mit einem Potsdamer Institut wird das angeleitet, genau zu überlegen, wer macht künftig welche Aufgaben. Und das muss man dann auch vermitteln, damit klar ist, was man von wem auch erwarten darf und kann und nicht alles. Die alten Zeiten, in denen der liebe Herr Pastor für alles zuständig war, wird es dann so nicht geben, denke ich mal. Nein, wird es so nicht geben. In den Köpfen bestimmt noch längere Zeit, aber faktisch sind es so liebe Leute wie Harvey Pau, die hier die Arbeit stemmen dann, die täglich dann zu verantworten ist.
Was ist denn so ein Zukunftskonstrukt genau? Wie könnte das aussehen? Also nehmen wir mal an, die Mitglieder steigen nicht mehr, sondern sinken möglicherweise sogar noch. Das heißt, die Mittel werden immer knapper. Was ist denn ein Konstrukt für die nächsten Jahre ganz konkret? Jetzt hier auch für Großbostel, um die Kirche zu erhalten. Ich glaube, darum geht's, oder?
Darum geht's. Da kann ich aber im Moment noch keinen Wurf machen und jetzt irgendwie sagen, so oder so läuft's. Das werden wir miteinander weiter jetzt erarbeiten. Das kann ich so schnell nicht sagen. Es kann auch sein, dass einzelne Gebäude innerhalb des Viererverbundes auch abgerissen werden. Also zum Beispiel in Alsterdorf ist ja schon länger Baugrund im Grunde schon bereit, dass man da jetzt noch alte Garagen abreißt und vielleicht werbende Wohnungen eben entstehen. Möglicherweise auch am Bramkamp. Das ist noch nicht richtig spruchreif. Hier in Großborstel haben wir eben vor 10 Jahren eigentlich schon wesentliche Schritte gemacht, indem wir einen Teil des Grundstücks schon veräußert haben. Ich finde immer noch nach 10 Jahren neues Gemeindehaus haben.
In dem wir jetzt wieder sitzen. Und das ist tatsächlich neu und wunderschön.
Ja. Wir haben damals auf Innenflächen von 400 Quadratmetern verzichtet. 400 Quadratmeter sind weggegangen. Das ist nicht wenig. Und wir haben jetzt in diesem Haus hier keinen Dachboden, keine Kellerräume. Wir haben also wirklich uns alles durchflöht und reduziert. Aber ich finde, es ist eigentlich sind schöne Räumlichkeiten hier geworden.
Ja, sehr hell. Ja. Finde ich das. Hier ist oben wir sitzen jetzt unten im Entree sozusagen. Oben ist der große Raum für die Jugendarbeit mit dem Billardtisch.
Genau, das war auch vor 10 Jahren schon ganz klar, dass die Jugendarbeit den Schwerpunkt haben soll und den prominentesten und schönsten Raum kriegen soll. Das war von vornherein eben auch klar. Ne? Ja.
Und das andere Problem ist eben, dass man personell, dass man sich auch gegenseitig aushelfen kann und die, sagen wir, auch die Verwaltungsstrukturen, wenn sie nicht vom Kirchenkreis übernommen werden, dass man die dann auch vereinheitlichen kann und verschlanken kann, das Ganze. Also dass man auch dadurch doch erhebliche, sagen wir, Doppelarbeiten dann vermeiden kann und dann oder Vierfacharbeiten in dem Fall ja sogar vermeiden kann und dadurch auch wirtschaftlich dann günstiger dasteht. So dass wir auch in jeder Beziehung über eine Vertiefung der Zusammenarbeit nachdenken. Und das ist jetzt im Augenblick ein ganz akutes und dich wirklich fast jeden Tag beschäftigendes Problem in der Diskussion mit den anderen Gemeinden. Und
also zwei der vier Gemeinden haben schon vor 3 Jahren ein gemeinsames Pfarrteam gegründet. In kirchlicher Sprache heißt sowas Pfarrsprengel. Mhm. War für mich mal eine Schokolade, aber das ist lang her. Also ein Pfarrsprengel. Und die beiden Gemeinden in Winterhude, und also Paul Gerhard in Winterhude und St. Martinus in Eppendorf, prüfen derzeit, ob sie nicht ihre Gemeinden auflösen und eine gemeinsame neue Gemeinde gründen. Und die anderen zwei Gemeinden des Alsterbundes bemühen sich, also wir in jedem Fall, jetzt doch einmal zu prüfen, ob wir nicht insgesamt weiter zusammengehen. Ob wir nicht einen Viererverbund gründen, einen Viererfahrsprengel, also ein Viererfahrteam.
Mit einem neuen Namen auch.
Ja, also das wäre dann ganz wichtig. Also ein neues Verständnis und also etwas dann entwickeln. Gut, inzwischen eben, ich sagte schon, seit 2006 gibt es das Wort Alsterbund eben. Vielleicht würde es darauf hinauslaufen. Und die Kirchennamen sind eben einfach jahrzehntelang, generationslang jetzt schon eingeführt. Da kann man auch nicht viel dran ändern. Muss man ja auch überhaupt nicht. Aber das muss man dann überlegen. Und eine Spezialisierung innerhalb des Pfarrteams. Wer kümmert sich eher um die Älteren? Wer kümmert sich um die Jüngeren? Wer macht eher die Haushaltssachen oder auch nicht? Das muss man dann einfach genau überlegen, wie man das macht und wie man dann da braucht und wo die Dienstwohnungen sind und all diese Dinge. Spielt alles eine große Rolle. Aber das kann man nicht mal eben, sondern wir denken, das brauchen wir das ganze Jahr 2024, da überhaupt einen guten Plan zu entwickeln.
Ja. Zum Schluss, also wir hatten ja schon drüber gesprochen, dass die Mitglieder schwinden. Es ist nicht der Rahmen, um zu ergründen jetzt, warum das so ist und wieso und warum Menschen möglicherweise egoistischer werden oder nicht. Aber ich kann mich erinnern an ein Märchen, das Harvey mal vorgetragen hat in der Kirche. Und zwar geht es um eine Figur, die heißt der große Borstel.
Das große Borstel.
Entschuldigung, ja, das große Borstel. Berichtige mich bitte. Ja. Das große Borstel. Und das große Borstel können nur Kinder erkennen. Aber ein Kind hat Harvey davon erzählt. Und dieses große Borstel, das große Borstel, ernährt sich von Kerzenwachs. Harvey, kannst du die Geschichte kurz zum Schluss für uns alle zu Ende erzählen?
Um was geht's? Es ernährt sich von Kerzenwachs und die Gemeinde nimmt ständig ab und es sind ständig weniger Leute in der Kirche und die Veranstaltungen in der Kirche werden immer weniger und das Kerzenwachs wird immer weniger und das große Borstel wird immer dünner. Und dann geht das große Borstel in seiner Not, geht's in die Kita und alle Kita-Kinder können das große Borstel sehen, aber die Kita-Leitung natürlich nicht und sagt, das ist alles Quatsch. Aber das große Borstel geht weiter, ich glaube, es geht in die Schule und in der Schule, da kommt dann die Lehrerin, glaube ich, auf die Idee, so war das, ja, die kommt auf die Idee, die Kinder sollten das große Borstel noch einmal malen. Und die Kinder können das große Borstel alle malen, die Lehrerin natürlich nicht. Kann es nicht sehen, weil es, wie gesagt, nur von Kindern gesehen werden wird. Und dann ruft sie bei der Behörde an und sagt, die Kinder haben da was gesehen, ein großes Borstel. Der Erste sagt, ach nee, der Erste, ihr Vorgesetzter sagt, das kann doch nicht sein, aber ich gebe es sicherheitshalber mal an eine andere Stelle weiter. Auf jeden Fall kommt es dann nachher zu jemand, der für den Naturschutz zuständig und der ist so selber so ein kleiner Freak und er ist Insektenforscher. Aber sich immer bloß mit Fliegen und Weberknechten rumzuschlagen, das ist ihm zu langweilig. Er sagt, das ist meine Chance. Ich habe was ganz Einmaliges von etwas Einmaligem gehört, ein großes Borstel. und schlägt das sofort der übergeordneten Behörde vor und die sagen, prima, prima, wenn so ein seltenes Tier bei euch ist, dann müssen wir die Kirche renovieren. Und daraufhin wurde die Kirche renoviert, nur borstelgerecht hergestellt. Also es wurde ein Zaun draußen rumgebaut, keine Leute durften durch, aber das große Borstel, das konnte da drin prächtig leben. Das Gebäude wurde ganz von Grund auf renoviert, die Kirche wurde wunderschön, aber es kamen keine Leute. Und das große Borstel saß dann da und wurde immer dünner, weil es keine Veranstaltungen mehr gab, keine Kerzen. Und die Leute wurden Weihnachten ganz traurig, dass Weihnachten niemand mehr in die Kirche konnte, wo es doch früher immer so schön war, mit den Sternen an Toren und so weiter. Das gab's alles nicht mehr. Und da das große Borstel immer dünner wurde, tja, dann wurde eines Tages wurden einfach die Zäune eingerissen. Und dann waren die Leute wieder in der Kirche und die Kirche war wieder voll am Heiligen Abend. Und das große Borstel hatte wieder Kerzenwachs. Und das hat sich so gefreut. Das hat sich den Magen vollgeschlagen mit Kerzenwachs und hat nur gejubelt. Und die Leute auch. Und seitdem kommen viele Leute in die Kirche. Manche großen Leute, vielleicht auch, um ein großes Borstel zu sehen, was sie ja gar nicht sehen können, weil es nur Kinder sehen können. Die Kinder sehen's und die erzählen den großen Leuten davon. Und seitdem geht es St. Peter wieder gut. Und es kommen wieder viele Leute in die Kirche, die das große Borstel nicht sehen, aber erleben können.
Ja, vielen Dank an Märchen von HW, von und mit HW. Vielen Dank, Jens. Dann noch wünsche ich weiter ein schönes Jahr 2024.
Ja,
vielen
dir Dank. Auch. Dir auch, danke. Danke.
Ach so, und wenn Ihnen oder euch diese Ausgabe gefallen hat, dann folgt diesem Podcast gerne. Hinterlasst einen Kommentar und empfiehlt ihn weiter. Danke und bis zur nächsten Ausgabe im März.